vorbereiten, sich vorbereiten auf das Kommen Jesu, das ist schon eine besondere Zeit. 4 Wochen nehmen wir uns als Christen Zeit, mal Abstand zu nehmen von all der Hektik, die so das Geldverdienen mit sich bringt. Sich vorbereiten innerlich auf das, was kommt. Jesus wird kommen. Wir haben heute einen Predigttext, der deutlich macht, Gott selbst wird kommen. Also dieses Immanuel, was dann im Neuen Testament genannt wird, fängt hier eigentlich in Jesaja 35 an. Immanuel, Gott selber wird kommen. Er wird an unserer Seite stehen. Er wird da sein. Er wird uns begleiten. Die dunkelste Zeit, das ist symbolisch zu verstehen, die dunkelste Zeit des Jahres. Jesus als das Licht kommt, wir zünden der Reihe nach Lichter an, um deutlich zu machen, dass selbst in einer dunklen oder dunklen Situation, sehr dunklen Situation, Jesus Hoffnung bringt. Gott derjenige ist, der mit seinem Kommen, mit seinem Handeln Veränderung und Erneuerung bringt. Und ich möchte mit euch diesen Text aus Jesaja lesen, Jesaja 35. Das ganze Kapitel hat nur diese 10 Verse. Also eigentlich könnte man sagen, ist eigentlich eine Art Psalm oder eine Art Lobpreis oder Verheißung als Psalm oder wie auch immer. Es ist schon eine ganz interessante Prophetie, die wir hier lesen können. Freuen wird sich die Wüste und das dürre Land wird jubeln. Die Steppe wird fröhlich singen und aufblühen wie ein Meer von Narzissen. In voller Blüte steht sie da und singt und jubelt vor Freude. Schön wie der Wald im Libanon soll sie werden. Prächtig wie der Berg Karmel, fruchtbar wie die Scharon-Ebene, denn dann wird jeder die Herrlichkeit und Pracht des Herrn unseres Gottes sehen. Stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut. Habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Also Immanuel, nicht? Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, die Tauben können auf einmal hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor. Bäche fließen durch die öde Steppe. Teiche entstehen, wo vorher heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. Wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen, Schilf. Eine Straße wird es dort geben, die man die Heilige Straße nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten und kein Gottloser seinen Fuß darauf setzen, denn sie ist nur für Gottes Volk bestimmt. Kein Löwe liegt am Wegrand auf der Lauer, auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Nur die erlösten Menschen gehen auf dieser Straße. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. Was für ein Text, was für eine Prophetie, was für ein Wort, was Gott da schenkt. Man stellt sich vielleicht tatsächlich das so vor, in der Wüste Regenschauer. Wir haben das ja erlebt in Israel. Wir haben, als wir dort am Toten Meer waren, tatsächlich den Regenwischer anmachen müssen, weil es geregnet hat. Das ist schon eine ungewöhnliche Situation. Etwas, was eigentlich zueinander nicht passt. Aber es geschieht immer mal wieder. Und dann wird es aber so stark sein, dass Quellen in der Wüste hervorbrechen und dass Wüstensand, da wo heißer Wüstensand war, dann ein See oder Seen oder Teiche oder Schilf und Binsen und all diese Dinge wachsen. Interessant, wer vielleicht in seiner Bibel nachliest, in dem ersten Text, den wir da gelesen haben, das ist der Vers 2, beziehungsweise der Vers 1, der dann in Vers 2 übergeht, ein Meer von Narzissen. Das wird in manchen Übersetzungen als Krokusse übersetzt. Beides ist aber vom Hebräischen her nicht ganz exakt. Was da steht, ist das Wort Chabasolet, das ist der weiße Aphodil. Das ist eine Pflanze, die gehört zu den Baumgrasgewächsen. Die wird teilweise so hoch, eine wunderschöne, in Riss bestehende weiße Blüte gibt es auch in Gelb, verbreitet im Mittelmeerland und geht bis hin, Mittelmeergebiet geht hin bis nach Indien. Das heißt, das steht dem Propheten vor Augen, dieser weiße, hochgewachsene Baumgraspflanze, die wird da wachsen. Also von daher, lasst euch nicht durcheinander bringen. Narzissen ist eine Übersetzung, weil diese Pflanze wahrscheinlich ganz selten hier in Europa oder in Deutschland wächst, hat man in der einen oder anderen Übersetzung eben Krokus oder Narzisse oder was auch immer gewählt, um deutlich zu machen, wie es wohl aussehen wird, wenn eine ganze Ebene voll mit Blüten ist. Und das erleben wir vielleicht in Holland oder wo auch immer, wo dann ganze Krokusfelder sind. Sowas stellt sich der Prophet vor, sowas wird ihm da gezeigt. Vielleicht kann man sich so ein wenig an diese Situation erinnern. Vielleicht habt ihr den Film von Walt Disney gesehen, Die Wüste lebt. Eine hochinteressante Dokumentation, Tier- und Pflanzendokumentation aus den Wüsten aus den USA. Walt Disney, Die Wüste lebt. Wunderbare Tieraufnahmen, wie sie in der Wüste leben. Etwa eine Schlange, der Sidewinder, der also über die Wüstensandflächen hinüber sich so seitlich schlängelt oder kleine Käfer und was auch immer in der Wüste tätig ist. Und dann, als die ersten großen Wassertropfen runterfallen, die Tiere ganz komisch ruhig sind, es wird beschrieben, dass es ganz mucksmäuschenstill ist. Alle Tiere schauen da drauf und erwarten, was wird da wohl kommen. Und dann, wenn es immer stärker wird, werden Tieraufnahmen gezeigt, wie sie springen, wie sie vor Freude springen, die Tiere über das Wasser, was da kommt. Und dann wird so eine kleine Nagerfamilie, eine Mutter gezeigt, die dann, als die Fluten immer stärker werden in der Wüste, dann versucht, ihre kleinen Kinder irgendwo anders in Sicherheit zu bringen. Also hochinteressant, so etwas steht dem Propheten vor Augen, was geschehen wird. Aus der Wüste wird plötzlich ein Land, wo Wasserquellen sind, wo so viel Wasser passiert, dass man sich schon wieder in Sicherheit bringen muss. So etwas steht dem Propheten davor vor Augen. Ausgetrocknete Bachläufe, die plötzlich zu reißenden Strömen werden, aber ein Tag danach, und das ist dann auch in der Dokumentation sehr schön zu sehen, die Wüsten in den USA, die dann rot und gelb und blau und was nicht alles blühen. Woher kommen all diese Pflanzen plötzlich? Woher kommt all das? Vorher war es nur heißer Wüstensand und dann für ein paar Tage ist es in helle Blütenpracht getaucht. Und dann, wenn die Sonne wieder so richtig von oben runtergeht, verwelkt es alles, auch das wird gezeigt. Und dann ist es wieder vorbei. Aber die Samenkapseln sind da, zerspringen und für die nächste Regenperiode bereitet man sich vor. Man kann fast den Eindruck haben, dass dieser Film oder umgekehrt, vielleicht Jesaja 35 für den Walt Disney Film so ein wenig Vorbild gewesen ist, sich das mal auszumalen. Wie sieht das aus? Was wird da wohl geschehen? Jubel und Freude. Das ist schon interessant, wenn man da Antilopen oder was auch immer dann springen sieht, die sich einfach nur über den Regen freuen, weil sie sehen, morgen wird es wieder genügend zu fressen geben, morgen werden wir satt werden und überleben können. Also wenn die Tierwelt anfängt zu springen und zu jubeln. Eine wunderschöne Vorstellung. Wenn Gott handelt, wenn Gott handelt, hat es manchmal damit zu tun mit Dingen, die man sich nicht vorstellen kann. Wer würde einer Wüste von außen das ansehen, was Walt Disney dann in Film und Ton dargestellt hat? Das ist ja immer etwas, was uns verblüfft. Wir sehen das, was vor Augen ist und sagen, aus dieser Wüste, was kann da schon werden? Das ist Wüste, bleibt Wüste, Schluss. Aber diese Situation, wenn es dann anfängt zu regnen, wenn da neuer Segen, sag ich mal, drauf fällt, verändert sich alles und zwar total. Und aus dem, was man vorher gesehen hat, wundert man sich, woher kommt all das Leben. Diese Situation wird beschrieben hier in Jesaja 35. Woher wird all das kommen? Und Gott schenkt es trotzdem. Wir werden bei dem Handeln Gottes immer überrascht davon, dass er in Situationen, die wir uns nicht zusammenreimen können, plötzlich handelt er. Und die ganzen Jahre, wo die Wüste wüst da liegt, sagt man, was wird daraus werden? Da kann doch nichts draus werden. Und es braucht einen Regenschauer und über Nacht ist Leben da. Diese Situation ist typisch für das, was Gott tut und wie er handelt. In unausweichlicher oder in einer Situation, wo man keine Hoffnung hat, beginnt er plötzlich neues Leben. Gott ist ein Gott, mit dem man über Mauern springt. Es gibt im Alten, im Neuen Testament viele Bilder, die diese Situation verdeutlichen. Wenn Gott neu handelt, entstehen Dinge, die eigentlich unmöglich sind. Eigentlich gar nicht vorstellbar. Und doch gibt es Bilder dafür in der Natur, die das deutlich machen. Wenn Gott handelt, sich dann zu freuen, niemand braucht einem das zu befehlen. Einem Hirsch, einer Antilope, einem was auch immer, den braucht man dann nicht zu befehlen, freu dich, doch Gott handelt. Die springen von ganz alleine und wissen, dass das, was da an Segen kommt, ist wirklich Segen und hat für mich Zukunftscharakter. Daraus kann etwas Neues werden und die kleinen Tiere und so weiter, was dann geboren wird, das entsteht ja dann. Die Situation, die dahinter steht, ist natürlich das Exil. Israel ist mittlerweile in Babylon, dort im Exil. Die ersten Jahre sind ein Problem, sind wirklich Problem. Sie sind Gefangene, Jerusalem ist zerstört. Da ist keine Hoffnung mehr. Das ist die Grundsituation dieses Bibeltextes. Exil ist Gericht. Die Erfahrung, die Israel macht, dass Gott eigentlich als Gerichtssituation ihn verordnet hat. Er führt sie aus dem verheißenen Land heraus. Sie haben sich gegen sein Wort aufgelehnt. Sie haben sich seiner Führung nicht anvertraut. Sie werden entfernt aus dem Land. Und doch stellt sich Gott zu seinem Volk. Sie werden reich in Babylon. Sie werden kinderreich in Babylon. Sie kommen zu Ruhm und Ansehen. Sie werden Stellvertreter der Könige. Sie werden, es gibt viele Geschichten, Esther, Daniel, all diese Dinge. Gott lässt sein Volk in Babylon, im Zweistromland, nicht alleine. Er hat offensichtlich vor, sie wieder herauszuholen. Er segnet sie, er lässt sie sich vermehren. Und dann gibt es diesen Jesaja 35 und nicht nur diesen Text, sondern verschiedene andere, Jeremia, Hesekiel, all diese Dinge. Ich werde euch wieder rausholen. Und dann ist diese Situation, die Jesaja zu hören bekommt, zu sehen bekommt. Jesaja, hast du nicht gesehen, was sie mit Jerusalem gemacht haben? Da liegt alles in Scherben, da ist doch nichts mehr. Wie soll das passieren? Und diese gleiche Situation, die Walt Disney in seinem Dokumentarfilm deutlich macht, geschieht geistlich bei den Israeliten, bei den Juden im babylonischen Exil. Wie soll das passieren? Hast du nicht gesehen, was aus Jerusalem passiert ist? Und es kommt eine zweite Situation dazu. Sie kommen zu Wohlstand. Was sollen wir in Jerusalem? Unsere Zukunft ist jetzt im Zweistromland. Gott hat uns hier eingepflanzt, hier bleiben wir. Solange man nur das Wort Gottes hat, sind Zweifel da. Wie soll das passieren? Siehst du die Wüste nicht? Und es gibt in unserem Leben viele Situationen, wo wir sagen, Herr, wie soll das passieren? Ich habe keine Hoffnung mehr. Da sehe ich nichts mehr, wo du anknüpfen kannst. Da ist doch Hopfen und Malz verloren. Und ob man das auf unsere Gemeindesituation bezieht oder auf die Situation dem einen oder anderen bei Aufwind oder bei den eigenen Kindern, wo man sieht, sie gehen falsche Wege oder wo auch immer. Es gibt diese Situation, wo man vor der Entscheidung steht, habe ich Hoffnung oder ist Hopfen und Malz verloren? Kann ich mir noch vorstellen, dass Gott da sogar an der Stelle noch handeln kann? Und dann geht man vielleicht zu Gott und sagt, oh Herr, du hast zwar dein Gott, dein Wort gegeben, aber ich habe keine Hoffnung mehr. Ich sehe da nichts. Das sind vor mir nur Mauern. Wenn man nur das Wort Gottes hat, muss man sich am Wort Gottes festhalten. Aber was geschieht, wenn Gott sagt, jetzt ist der Moment, ich will euch holen? Als der Perserfürst Kyros dann die Babylonier im Handstreich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, ich glaube, die Babylonier öffnen ihm die Stadt von selber, weil sie keinen Kampf mehr wollen. Er kommt relativ kampflos hinein. Auch in so einer Situation, wer kann schon die Babylonier besiegen? Aber selbst in so einer Situation, als der Perserfürst Kyros das schafft, wer kommt auf die Idee, dass Kyros sagt, ihr könnt nach Hause? Wer entlässt schon seine Sklaven freiwillig? Und wer kommt schon auf die Idee, dass Kyros sagt, ihr könnt sogar den Tempelschatz, also Silber, Gold und die Kupfergefäße und all diese Dinge kriegt ihr noch mit und Geld obendrauf, dass ihr bis dahin geht. Und als dann die Nachbarvölker wieder rebellieren und dem Perserfürsten rückmelden, hey, die sind jetzt da und bauen ihre Stadt, stellt er sich hinter sie und sagt, ich gebe euch noch Geld drauf, ich helfe euch an der. Wer hätte das gedacht? Wo hat der Sieger die Besiegten freigelassen und ihnen die Schätze, die geraubt wurden, wieder zurückgegeben? Wo ist das passiert? Und wenn dann die Psalmen deutlich machen, wir waren wie die Träumenden, als das passiert ist. Ja, so eine Situation kann man sich vorstellen. Und wenn man vor einer blühenden Wüste steht, dann sagt man, das hätte ich mir nie denken können, das ist ja traumhaft schön. Solange man nur das Wort Gottes hat, sagt man, Herr, ich kann deinem Wort nicht glauben, ich sehe nur Wüste. Wenn es aber dann passiert, was sagt man dann? Ach Herr, hier im Zweistromland ist es so schön. Die Perser haben 25 Jahrhunderte lang, 2500 Jahre gut für die Juden gesorgt, bis heute. Im Zweistromland sind jüdische Siedlungen bis heute und sie werden in Ruhe gelassen, relativ. Und sie sind zu Reichtum gekommen und sie sind zu Kinderreichtum gekommen, sie sind zu Einfluss und Macht und wer verlässt sowas denn? Wer einmal in Babylon gewesen ist, der will nicht zurück nach Jerusalem in dieses Vorstadtnest. Bei mir in der Bibel ist netterweise so eine Skizze von der Entwicklung Jerusalems, die Mauern und wie sie gebaut wurden. Wenn man sich anschaut, wie groß Jerusalem zur Zeit Davids und Salomos war, es ist ein Popelhaufen. Auch unter Herodes, als er dann den Tempelberg schon ausbaut, auch das ist... Die Mauer, die wir heute haben in der Altstadt, das ist die türkische Mauer, die ist relativ schon groß, aber auch das ist verglichen mit Babylon, den glasierten Kacheln bei den Wänden und so weiter, das Ishtar-Tor, all diese Dinge. Schaut euch das an. Wer einmal in Babylon war, will nicht wieder zurück nach Jerusalem. Jerusalem ist zerstört. Was soll ich da? Durch die Wüste, ich mache mir dort die Füße schmutzig. Wer einmal in Jerusalem, wer einmal in Babylon gewesen ist, will nicht zurück nach Jerusalem. Wenn du nur, solange du nur das Wort Gottes hast in deinen Händen, sagst du, o Herr, ich zweifle an deinem Wort, weil ich selber sehe nur Wüste. In dem Moment, wo Gott etwas tut, sagt man, ach nee, Herr, muss ich durch die Wüste? Diese komische Vorstadt irgendwo wieder aufbauen, da komme ich doch gar nicht richtig zu Karriere und Reichtum und Wohlstand. Und dafür soll ich das, was ich hier schon von dir geschenkt bekommen habe, aufgeben? Solange man nur das Wort Gottes hat, zweifelt man an Gottes Handeln und wenn Gott handelt, sagt man, ach nö, habe ich keine Lust. Und sie haben ja recht. Die Leute, die jetzt mitgehen und sagen, wir wollen Jerusalem neu aufbauen, die haben die größere Nerverei. Erstens müssen sie über 1000 Kilometer durch die Wüste gehen, das ist nicht so toll. Zweitens müssen sie einen zerstörten Steinhaufen wieder aufbauen. Drittens haben sie Nachbarn, die das nicht wollen. Viertens müssen sie ihre eigenen Häuser wieder aufbauen. Die Felder sind verwüstet, da wächst noch nichts. Fünftens, wenn sie es schaffen, ist das ein kleines Bergdörfchen, nicht zu vergleichen mit ägyptischen Städten, mit babylonischen Städten, mit Rom, mit Athen. Wenn wir es schaffen, was wird denn das? Da ist doch nichts. Und heute ist da auch nichts, warum die Völker so drum kämpfen. Da ist nicht viel. Kein Öl, kein Gold, kein Silber, nichts, gar nichts. Warum kämpft man da drum? Wer mit Gott dann diesen Weg geht, lässt sich auf etwas ein, wo man noch mehr Arbeit und Nerverei hat als in Babylon. In Babylon ist Wasser genug, es wächst alles, was man pflanzt. Ich verlasse doch meine Karriere nicht, um mit dir zu gehen, o Herr. So sind wir Menschen. Was hätte Gott machen sollen? Hätte er sie in Babylon vernichten müssen, damit sie mitgehen? Da ist ja keiner übrig. Er hat sie gesegnet, damit er sie wieder rausholen kann. Und der Segen, den Gott geschenkt hat, ist zur Versuchung: Nein, Herr, ich habe keine Lust mehr. Heiliges Volk, such dir ein anderes aus, gibt ja genug in der Welt. Wenn Gott handelt, die Jahre des Segens, des Wohlstandes, niemand hat den persischen König Kyros und Darius, der Erste, Zweite und so weiter, voraussehen können. Und wenn sie dann kommen, dann ist es Anfechtung. O Herr, ich will nicht. Da mache ich doch nicht mit. Kümmert euch um die Leute, steht hier, die die Hände schlaff herunterhängen lassen, die keine Hoffnung mehr haben. Solange man nur das Wort Gottes in Händen hat, stützt die Leute, die ihre Hoffnung verloren haben. Das steht in diesem Text sehr deutlich. Das ist die Aufgabe. Das ist auch Aufgabe von Gemeinde. Solange wir nur das Wort Gottes haben und Jesus noch nicht da ist, wir noch Advent haben, wir sozusagen warten auf das Kommen Jesu, stärkt die erschlafften Hände, die sagen: Ach, Jesus kommt ja sowieso nie. Guck dir doch die Welt an. Was soll Gott mit dieser Welt denn anfangen? Stärkt die erschlafften Hände. Und in dem Moment, wo Gott handelt, da ist unsere Aufgabe dann zu sammeln. Kommen, wir wollen nach Jerusalem gehen. Kommen, wir wollen aus diesem, ich sag mal, geistlichen Zweistromland, wo mir ja Wohlstand, Karriere, was weiß ich, was alles wichtiger ist als das, was eigentlich, was passiert schon in Jerusalem? In Jerusalem ist Gott derjenige, der mit denen, die mitgehen, Geschichte schreibt. Dort in Jerusalem werden die nächsten Propheten berufen. Haggai, Zacharja, Maleachi und wie sie alle heißen. Aber du musst es selber vergleichen mit dem, dass du dein geistliches Zweistromland, also das, was Gott dir da geschenkt hat, zurücklässt, um den Weg Gottes zu gehen. Das muss man gegeneinander abwägen. Herr, ich verlasse ein heiles Haus, meine guten wirtschaftlichen Beziehungen, ich verlasse das geistliche Zweistromland Babylon oder Persien oder wie auch immer, was da geschichtlich dann passiert ist. Und du lässt mich gehen in einen Steinhaufen, den ich erst aufbauen muss. Das ist schon eine Alternative. Dass da die meisten Juden in Babylon und in Persien zurückgeblieben sind, kann man sich vorstellen. Deswegen steht hier im Text, das ist ein heiliger Weg. Auf diesem Wege gehen tatsächlich nur Leute, die mit Gott gehen wollen. Und das ist nicht so, dass Gott sagt, du darfst nicht mit und du darfst nicht mit, sondern die Leute selber entscheiden, ich habe keine Lust, so einen Weg gehe ich nicht. Steinhaufen aufbauen, da ist doch nichts. Schakale und Wölfe wohnen da, da soll ich hin, Herr. Und sie kommen tatsächlich, die Juden kommen tatsächlich aus königlichem Hintergrund. Sie sind mittlerweile in die Königshäuser hineingewachsen, sind Mundschenk geworden, sind Berater geworden, sind, und das sollen sie aufgeben für ein zerstörtes Jerusalem? Es ist ein heiliger Weg, sagt Jesaja. Es ist ein Weg, auf dem wirklich dann nur die Heiligen gehen, aber nicht, weil Gott am Anfang steht und sagt, du darfst nicht mit, sondern weil die Herzen der eigenen, des eigenen Volkes Israel von sich aus sagt, mir ist das, was ich in Babylon hat, hier, bar auf die Kralle, ist mir wichtiger als das, was vielleicht in Jerusalem passiert. vor der Entscheidung stehst du auch. Immer stehen wir vor solcher Entscheidung. Und die Perser haben 2500 Jahre gut für die Israelis, die geblieben sind, gesorgt. Die hatten wirklich gut. Aber in Jerusalem sind die Propheten Gottes berufen worden, ist ein heiliger Weg entstanden, ein heiliges Volk, eine heilige Stadt. Und Jesus ist dann in Jerusalem geboren. Und das ist immer deine Entscheidung. Willst du den Weg mit Gott gehen? Und es wird nicht ein Weg sein, wo man keine Probleme hat. Und auch das, was hier am Ende des Textes steht, es werden die Löwen und so weiter nicht zubeißen und die Wölfe und Schakale und was weiß ich, was da alles steht. Das wird man ja erst merken, dass Gott denen das Maul zuhält, wenn man den ersten Schritt des Weges geht und merkt, ups, normalerweise sind hier Wölfe und was weiß ich was, was da genannt wird, und die beißen kräftig zu. Aber wenn diejenigen, die mit Gott gehen, da durchwandern, hält er ihnen das Maul zu. Das musst du erfahren, erleben. Normalerweise ist das anders. Und das kannst du nur erfahren, wenn du selber den ersten Schritt und den zweiten und den dritten und bis zum Ende hingehst. Normalerweise sagt man, ups, das ist eine gefährliche Ecke, da gehe ich doch nicht hin. Da gibt es doch das und das und das und so richtig. Es wird ja auch genannt. Aber erst wenn man sich auf den Weg mit Gott macht, merkt man, dass Gott dann schützend sich um sie stellt. Jesaja 58 ja genauso, ich selber werde eure Nachhut bilden, und all diese Worte, die deutlich machen, wenn du diesen Weg bereit bist zu gehen, dann werde ich dich selber schützen. Aber wer diesen Weg nicht geht, der wird das nicht erleben. Der wird immer sagen, ich sehe nur Wüste. Und wenn Gott handelt, dann sagt er, ich traue Gott nicht zu, dass er mich schützt, wenn ich diesen Weg gehe. Und wenn man diesen Weg geht, es kann ja sein, dass du schon mal einen Anfang mit Jesus gemacht hast. Und dann hat Gott das getan in deinem Leben, was wir im Vaterunser beten. Mein täglich Brot gib mir heute. Und dann hast du gesehen, dass Gott dir Bescheidenheit beibringt. Unser täglich Brot gib uns, ist das nicht ein bisschen wenig? Warum hätte man nicht für Hühnchen beten können? Mein täglich Schweinefleisch oder Rindfleisch oder was gib uns heute, und ein bisschen Soße dazu, ein bisschen Gyros drauf oder was auch immer. Täglich Brot. Wenn ich mit Gott gehe, muss ich mein geistliches Zweistromland hinter mir lassen. Und im Zweistromland ist genügend Wasser, es wächst dort alles. Und ich soll hin in ein hügeliges Dörfchen, wo kaum was wächst nach Israel, wo nur Steine sind. Nur weil Gott sagt, da will ich meine Propheten berufen, da will ich weiter mit euch Geschichte schreiben. Geistliche Geschichte wird in Jerusalem geschrieben. Und jeder, der das will, jeder, der erleben will, dass Gott handelt, der muss diesen Weg gehen. Und deswegen sagt Jesus, das sind zwei Wege. Wer Freundschaft mit der Welt sucht, wird Feindschaft mit dem Reich Gottes kriegen und umgekehrt. Das ist nicht etwas, wo sich Gott am Anfang des Weges hinstellt und sagt, du darfst nicht mit. Alle Leute, die Vornamen A und C und F und was weiß ich, die dürfen nicht mit. Gott ist ja nicht derjenige, der aussortiert, sondern die Israeliten. Die Mehrheit der Juden ist geblieben, nur die Heiligen. Die, die gar nichts anderes in ihrem Leben vor sich hatten, als heilig zu sein und zu werden und mit Gott zu gehen, die sind gegangen. Es ist ein heiliger Weg. Und niemand anders wird so etwas tun und so einen Weg gehen, als nur diejenigen, die heilig sind. Und das ist eine Entscheidung. Das ist für mich persönlich eine Entscheidung, auf vielleicht auf bestimmte Dinge zu verzichten und mit Christus zu beten, unser tägliches Brot gib mir heute, ein bisschen Butter, Herr, ein bisschen mehr und eine Scheibe Käse drauf. Natürlich sorgt Gott für seine Leute, selbstverständlich. Auch die Juden sind ja zur Zeit Jesu relativ reich gewesen, offensichtlich dort. Und die Römer haben ihnen eine gewisse Selbstverwaltung gegeben. Es ist ja nicht so, dass sie alle dort am Hungertuch genagt haben. Sicherlich nicht. Und Petrus hat seine Fische gefangen und Andreas auch und so weiter und so weiter. Sicher, man darf das nicht zu sehr ausführen. Aber das, was man manchmal verlassen muss, um mit dem Weg mit Gott selber mitzugehen, damit Gott mich gebrauchen kann. Natürlich feiern wir zu Weihnachten und verschenken dann auch Verse, der Herr segne dich auf all deinen Wegen. Aber sind diese Worte, die wir da uns selber oder anderen verschenken, wirklich wahr? Gott segne dich auf all deinen Wegen. Ist es nicht so, dass Gott segnet, wenn du auf seinem Weg bist und nicht, wenn du auf deinem Weg bist? Es ist viel schöner zu sagen, o Herr, segne mich mit allem, was ich tue. Aber eigentlich segnet er ja doch nur, wenn ich auf seinem Wege, auf seinem heiligen Wege bin, wenn ich das tue, was er vorhat und nicht er das absegnen muss, was ich vorhabe. Ist das nicht ein Unterschied? Es ist ein heiliger Weg und der führt von Babylon in Richtung Jerusalem. Sagen wir mal aus dem geistlichen Zweistromland ins geistliche, ins heilige Land. Und es ist ein heiliger Weg. Und die Löwen, die rechts und links sitzen, denen hält Gott persönlich die Schnauze zu. Und wenn man das sieht und wahrnimmt, dann sagt man, o Herr, was tust du alles für dein Volk? Ich preise dich, dass ich das habe erleben dürfen. Gestern war so ein Stückchen, einige junge Leute haben Zeugnis im Gottesdienst gesagt, wie Gott sie geführt hat. Hochinteressant für mich als Weißen, zu hören, wie Tamilen von Gott geführt werden in einer Art und Weise, würde ich mir gerne ein Stück abschneiden. Aber sowas erlebt man tatsächlich nur, wenn man bereit ist, auf diesen Weg mit Gott zu gehen. Man erlebt die neuen Propheten, um jetzt im Bild zu sprechen, die neuen Propheten, die Gott beruft, tatsächlich nur, wenn man mit nach Jerusalem geht, geistlich gesehen. Ein grundsätzliches Problem. Wir müssen lernen, loszulassen. Jesus sagt, der Weg ist schmal und die Pforte ist eng. Das tut weh, wenn man so ein Wort liest im Neuen Testament. Wenn Jesus das aufnimmt, was im Jesaja steht. Der Weg ist schmal und die Pforte ist eng und rechts und links sind Löwen, die brüllen. Ja, das ist wohl wahr. Und wenige sind es, die darauf gehen. Und die meiste Zeit, die wir haben, befindet sich zwischen dem Reden Gottes und dem Handeln Gottes. Wir warten auf Jesus seit 2000 Jahren und wir sagen irgendwann, kommt ja doch nie, da passiert doch nichts. Ähnlich muss es den Juden gegangen sein, als Jesaja oder dieser Kapitelteil nach Babylon gekommen ist und ein Prophet ihnen gesagt hat, Gott wird euch wieder rausholen. Und sie haben gesagt, hey Kerl, du kennst die Babylonier nicht, wer will denn die besiegen? Wir sehen dann nur die Wüste, wir sehen nur das Unmögliche, wir sehen nur das, was vor Augen ist. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wer diesen Weg geht, der wird bei Gott, dem Vater, ankommen und nichts anderes. Wer sozusagen diesen heiligen Weg geht, der wird ankommen. Und nicht, wenn du dir selber irgendwo einen Weg zusammengeschraubt hast, sagst, das ist auch ganz gut fromm, kommt vielleicht auch in den Himmel. Wenn Jesus das so knallhart sagt, sollte man drauf hören. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gottes Wort ist nicht nur Verheißung. Gottes Wort ist nicht nur Zuspruch, sondern auch Anspruch. Es geht um die Herrschaft. Es geht darum, dass ich mein Leben in die Hand Jesu hineinlege. Das gelobte Land ist dort, wo Gott mich hinführen möchte. und nicht in meinem geistlichen Zweistromland. Obwohl die Perser 2500 Jahre gut für die Juden gesorgt haben, es ist nicht das heilige Land. Und diese Entscheidung musst du treffen. Willst du diesen Weg mit Jesus gehen? Ist er der Herr dann oder wirst du dann der Herr? O Herr, segne meinen Weg mit allem, was ich tue. Was für ein Gebet. O Herr, segne den nächsten Bankeinbruch, damit er diesmal klappt. Nicht? Wer will so beten und ernsthaft erwarten, dass Gott deinen Weg segnet, wenn du solche Wege gehst? Nicht? O Herr, schenk, dass das Maschinengewehr funktioniert. Das sind ja Gebete, die irre sind. Entweder Gott segnet, aber dann segnet er, wenn ich auf seinem Weg bin und mit seinen Methoden arbeite und nichts anderes. Und wer Gott erleben will, der muss auf diesem Weg sein und nicht solche Kuriositäten beten. Aber das ist tatsächlich eine Entscheidung. Wenn Verheißungen Gottes gegen alle Vernunft sind, und wenn sie dann gegen alle Realität auch noch Wirklichkeit werden, dann kriegen wir ein Problem. Solange wir sagen können, o Herr, ich kann deinem Wort so ganz nicht vertrauen, ist das ja immer eine gute Ausrede. Aber wenn er diese irren Verheißungen in die Wahrheit hineintransportiert und ich mich entscheiden muss, und kommst du jetzt mit nach Jerusalem? Wenn dann sozusagen alle Argumente, alle Ausreden irgendwie weg sind, und wenn den Löwen das Maul zugehalten wird und du den ersten Schritt gehen musst, nicht? Welche Ausreden hat man dann noch? Dann muss man sich entscheiden. Entweder gehe ich mit oder ich gehe nicht mit. Diese Entscheidung kannst nur du treffen. Und wer diesen Weg geht, der soll sich mal diesen Dokumentarfilm von Walt Disney anschauen. Wenn die Antilopen dann vor Freude springen, weil in der Wüste es regnet. Das ist ein fantastisches Bild. Die Freude, die das Volk Gottes erfüllt, wenn sie spüren und merken, dass Gott mich, dass Gott uns führt. Das wünsche ich dir, dass du diese Erfahrung genauso machst. Schön war es zu sehen, gestern eine junge Generation von Tamilen, deren Eltern hier unten getauft wurden, die von dem Erleben der Gegenwart Gottes, wir waren alle Hindus und Gott hat uns neu erfüllt mit seinem Geist und wir haben keine Angst mehr und wir haben die Freude Gottes. Das wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?